Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Das Skisprungjahr 2026 ist eröffnet worden und damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow und frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Und in dieser Ausgabe sind wir mal wieder zu zweit, haben trotzdem vieles zu besprechen und das mache ich heute mit unserer Expertin Ulrike Gressler. Hallo auch an dich, Uli, und schönes neues Jahr.
Hallo lieber Luis, ja, dir auch ein schönes frohes neues Jahr und natürlich auch den Zuhörern und Zuhörern ein frohes neues, viele spannende Skisprungwettkämpfe, viele faire Skisprungwettkämpfe und viele schöne Podcast-Stunden mit uns.
Das wünschen wir euch auf jeden Fall von ganzem Herzen und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Wir haben zwei Wettkämpfe zu besprechen in Garmisch-Partenkirchen. Einmal das neue Skispringen der Männer und dann noch die Tunerztour bei den Skispringerinnen. Wir fangen natürlich an mit dem wahrscheinlich meistgeguckten Skisprung-Event in der Geschichte überhaupt. Das neue Skispringen ist ja so ein Klassiker, wie er in vielen deutschen Wohnzimmern mit dazugehört. Und die Millionen von Zuschauern haben eine Machtdemonstration gesehen von Domann Preotz, der dieses Springen gewonnen hat, vor den beiden Österreichern Jan Hörl und Stefan Embacher. Und ja, Uli, an diesem Ruhetag bei der Tournee stellt sich eigentlich nur die Frage, können wir den Goldenen Adler schon nach der Halbzeit vergeben? Was meinst du?
Ja, rein theoretisch vielleicht schon, aber wir wissen selber, beim Skispringen ist alles möglich. Ein kleiner Fehler und dann ist doch mal die Trophäe hin, weil der Preotz Domann springt zwar echt mit sehr weit und auch sicher, finde ich immer den Telemark, aber er springt ja wirklich in große Weiten. Und ich hoffe nicht, dass es passiert, aber gerade Innsbruck ist ja auch so eine Schanze, wo schon manche ihre Tourneesieg abgegeben haben wegen blöden Verkantungen. Und die Schanze war ja leider auch in den letzten Jahren oft nicht gut präpariert. Und so im weiten Bereich kann es dann doch mal passieren, dass man stürzt, was ich aber nicht hoffe. Und man sieht es ja bei seinem Kollegen, wie schnell man da doch mal wegen ein paar Millimeter raus ist.
Dann sprechen wir über die beiden Österreicher, die jetzt nicht nur in Garmisch-Partenkirchen auf den Plätzen 2 und 3 gelandet sind, sondern auch in der Tourneewertung, was mir ehrlicherweise so ein bisschen durchgerutscht ist. Also als ich gelesen habe, Stefan Embacher plötzlich auf der 3, schon so leicht überraschend, aber man muss sagen, in der Form, in der er aktuell unterwegs ist, auch absolut verdient.
Auf jeden Fall. Und ich denke, der hat sich jetzt so einen kleinen Rausch gesprungen. Ich denke auch, dass er das mitnehmen wird auf seine Heimatschanzen. Und Jan Hörl hatten wir ja schon immer oben auf dem Zettel. Er hat eigentlich noch gar nicht so das gezeigt, was er uns jetzt gerade zeigt. Wir hatten ja auch so als Top-Favorit für den Gesamtweltcup mit erwähnt. Aber ich glaube, der Jan Hörl wird ja leider das Nachsehen haben, dass es einfach so einen Dominator wieder gibt, wie damals auch der Serienfreund das Nachsehen hatte. Ich glaube auch gegenüber Peter Preotz. Und eben sehr, sehr guter Zweiter höchstwahrscheinlich wird, aber glaube ich, keine Chance hat, wirklich den Gesamtsieg zu holen. Gestern, muss ich sagen, war er nah dran, den Domann Preotz zu schlagen. Ich glaube, da hätte die Jury kurz mal bei ihm noch ein bisschen warten können im zweiten Durchgang, weil ich glaube, dann wäre es gar nicht so weit auseinander gewesen, sondern sehr, sehr knapp um den Tagessieg einhergegangen. Weil er hatte wirklich sehr, sehr viele Pluspunkte und dass er da auf 131,5 Meter kommt, ja, Chapeau, da sieht man, welcher Form er gerade auch ist. Und ich denke, mit gleichwertigen Bedingungen hätte er vielleicht den Domann Preotz vom Thron stoßen können.
Ja, es war ja so eine Phase in diesem zweiten Durchgang, die echt zäh war. Also da gab es einige Springer, die es dann doch ziemlich verweht hat, leider Gottes. Aber was ich spannend bei Jan Hörl fand, dass er tatsächlich sich getraut hat, den Probedurchgang auszulassen und zu sagen, hey, in den letzten Tagen war immer mein erster Sprung der beste, so das Sara Takanashi-Phänomen, wie du es ja so gerne nennst. Und es ist, ja, also wenn man jetzt die Bedingungen außen vor lässt im zweiten Durchgang, ja voll aufgegangen für ihn. Also schön, dass der Mut in dem Sinne ja auch belohnt wurde von ihm, fand ich.
Ja, vielleicht hatte er es schon öfters vor, aber eben der Mut hat dazu gefehlt und schön, dass es jetzt geklappt hat und ich denke, jetzt hat es einmal funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass er das jetzt öfters macht oder auch nur einen Trainingssprung macht, weil er ist ja in der Form. Was soll er dann noch verbessern? Und man kann dadurch auch wirklich nur Kräfte sparen.
Gerade wenn natürlich die Springen jetzt so dicht aufeinander folgen. Also wir haben jetzt heute den zweiten Ruhetag. Jetzt gibt es keinen mehr. Also Innsbruck und Bischofshofen, Quali-Wettkampf direkt hintereinander. Vielleicht wird es noch zu einer kleinen Trumpfkarte für ihn, aber ich glaube, die Skisprungszene ist sich ziemlich einig. ob es nochmal wirklich spannend wird um den Turniersieg, entscheidet einzig und allein Domen Preots, wenn er nicht vom Windgott irgendwie verblasen wird.
Ja, hier stellt man sich ja schon wieder die Frage, ist es einer der Springer, der auch es schafft, alle vier Springen zu gewinnen? Das ist ja eher noch die
Ja.
höhere Wette, die man jetzt eingehen könnte bei ihm. Ob er es wirklich schafft, bis Bischofshofen alle vier Springen dann durchzuziehen.
Jetzt wollte ich zwar zu einem späteren Zeitpunkt machen, aber ich finde, die Frage passt ganz gut. Von The Life of Ernesto hat uns geschrieben: Domen Preots überstrahlt natürlich alles im Moment, aber dahinter schreibt er, hat er bei den Slowenen das Gefühl, dass dieses Team eher kriselt. Lanišek ist nicht mehr in der Form, in der er heuer schon mal war. Seitz mit den zwei Disqualifikationen für die Turnier raus und von Oblak und Mogel kann man noch nicht erwarten, dass sie vorne mitspringen. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Liebe Grüße aus Österreich, schreibt er.
Also ich denke, der Seich war schon in der Topform und ich denke, der wäre auch ums Podest mitgesprungen, hat er in Oberstdorf auch bewiesen. Jetzt kann man sich natürlich streiten wegen 3 mm und 4 mm, aber so ist nun mal das Regelwerk. Vielleicht muss man dann nächstes Jahr auch nochmal nachjustieren, wie man das noch anders handhaben kann. Vielleicht auch nur mit Punktbestrafung oder dass es so einen bestimmten Bereich gibt, wo was zulässig ist. Aber nun ist es mal so, er hat es irgendwie nicht hinbekommen, seinen Anzug hinzukriegen in der Messung. Hat ja auch ein bisschen noch gestichelt, dann ist das vielleicht auch nicht ein Vorteil, wenn man dann wieder zum Kontrolleur muss. Und aber Lanišek Anze gefällt mir jetzt gar nicht so schlecht. Gerade der zweite Sprung gestern, da hat er schon gezeigt, was in ihn steckt. Ich denke, er muss es jetzt noch auf den Punkt bekommen, aber die Form, glaube ich, ist schon ansteigend, würde ich sagen, jetzt wieder. Also zumindest, was er mir gestern gezeigt hat, ist ja 12. geworden. Und der zweite Sprung war, glaube ich, was richtig wert. Und ja, ich denke, es dreht sich aber auch gerade extrem viel um den Dom Preots, ist ja klar. Und vielleicht geht dann doch manchmal auch was unter. Klar, so ein Springer kann auch das ganze Team mitziehen, aber manchmal kann vielleicht auch das Gegenteil passieren. Aber jetzt stellt euch mal vor, der Timi Seitsch wäre noch mit im Rennen und er ist ja auch im Training gut gesprungen in Garmisch-Partenkirchen. Dann hätten sie 3 Slowenen unter den Top 10, Top 12. Also da würde dann, glaube ich, keiner meckern.
Nee, und also ich meine, weil ich finde Lanišek in einem ziemlich normalen Bereich für sich unterwegs. Also in Oberstdorf war jetzt noch nie so seine Lieblingsschanze, da ist er nie besonders gut gesprungen. Jetzt in Garmisch-Partenkirchen hat man im zweiten Sprung gesehen, was er eigentlich drauf hat. Wenn er den zweimal macht und die 15 Punkte mehr sammelt, ist er auch wieder deutlich weiter vorne. Also von daher sehe ich ihn auch ein bisschen besser, als er vielleicht gemacht wird aktuell. Und ich meine, jetzt Innsbruck war er auch immer gut, Bischofshofen sowieso. Also ich glaube, der wird ein sehr anständiges Turnierresultat rausschauen bei ihm. Bei Timi Seitz ja nun mal nicht. Der ist jetzt der prominenteste Rotsünder, so darf man das jetzt im Skispringen ja auch nennen, dadurch, dass er jetzt zweimal disqualifiziert wurde. Ich habe sehr aufmerksam verfolgt, was Martin Schmidt dazu gesagt hat. Der war ja in der Klingenthal-Folge hier zu Gast und hat da ziemlich deutliche Worte gefunden, hat gesagt, also er findet das schon frech, wie Seitz damit umgegangen ist und findet das vollkommen richtig, dass er jetzt diesen Denkzettel halt auch bekommen hat, weil er eben in dem Bewusstsein in die Kontrolle geht, dass er den Anzug stretchen muss, damit er überhaupt durchkommt. Also so sehr ist er da am Limit. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie sie darauf reagieren. Der Protest, den du erwähnt hattest, der ist ja abgelehnt worden von der FIS. Bezog sich auch nicht auf das, auf die, auf den, ja, auf den Entscheid an sich, sondern auf das Kontrollverfahren, weil die Slowenen der Meinung waren, dass es nicht in Ordnung ist, dass man diese Art Kontrolle schon vor dem Start macht. Aber Matthias Havel hat ja gesagt, ja, wenn, also einerseits, wenn ich das vorher schon angekündigt hätte, wäre es ja keine Überraschung gewesen. Und der zweite Punkt ist, wir hatten die Möglichkeit dazu und dann macht man das eben halt mal und guckt auch, wie die Springer in der Situation darauf reagiert. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Gesamtbild, was da erzeugt wird, weil es natürlich jetzt wieder viele, viele Diskussionen gibt und man sich ja so ein bisschen auch um das Image des Skispringens sorgt. Andererseits finde ich es gut, dass konsequent durchgegriffen wird und dass man auch so seitens der FIS das Gefühl vermittelt, seid euch bloß nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Uli.
Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Das habe ich ja auch schon in unserem Vorgespräch hier gesagt. Irgendwie ist es schon richtig, dass sie durchgreifen. Andererseits, das habe ich aber auch schon im Sommer erwähnt, es ist nun mal ein Stoff, der auch nicht starr ist, also der sich auch verändert. Vor allem, weil er jetzt ja auch relativ oft gesprungen wird, der Anzug. Das meine ich ja, vielleicht müsste man einen Toleranzbereich noch einführen, wie es auch so in solchen Normwerten gibt. Wenn man jetzt mal abseits vom Sport guckt, gibt es ja auch so Normwerten, wo man so Toleranzbereiche hat. Klar, wenn dann einer ans Limit geht, ist er selber schuld, aber dann stehen da vielleicht nicht 3 mm, sondern 0,7 oder 1 cm. Und ich unterhalte mich ja auch oft, sage ich mal, mit eher nicht so Skisprung-Experten, die verstehen das gar nicht. Die sagen, also wegen 2 Millimeter, weißt du, das ist ja schwer nachzuvollziehen. Was sollen jetzt 2 Millimeter bringen? Klar, aber dann sind es 5 Millimeter, das sind Zentimeter, dann sind wir gleich mal wieder bei 3 Zentimeter.
Ja.
Also irgendwo muss man ja anfangen, deswegen gibt es ja die Regelung. Aber ich tue mich trotzdem schwer, auch dass er jetzt halt 2 Springen komplett raus ist. Ist natürlich ein herber Schlag für die Slowenen, für das ganze Team. Weil er, glaube ich, schon ein guter Punktegeber mit gewesen wäre, wenn man auch mal auf die Gesamtwertung vom Team guckt. Ich hätte die Slowenien ja insgesamt gar nicht so stark eingeschätzt, wenn man jetzt sieht, was sie dann doch erbringen. Nicht nur der Domen, sondern auch die dahinter. Aber das ist natürlich bitter für die Mannschaft. Und da, ja, wie du auch sagst, bin ich gespannt, wie sie jetzt reagieren. Was willst du machen? Irgendwo willst du ja deinen Anzug schon ans Limit bringen, weil du willst ja keinen Nachteil, du willst ja schon die Zentimeter ausreizen. Und andererseits, ja, wird er wohl jetzt eher mal einen halben Zentimeter noch herschenken, als zu viel geben normalerweise. Aber ihm ist bestimmt auch bewusst, dass er jetzt immer kontrolliert werden muss. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, du kannst dich ja jetzt auch nicht auf einen Athleten dann einschießen, weil du musst ja im Endeffekt alle mal kontrollieren. Und das ist ja auch schon wieder nicht jeden Wettkampftag gegeben. Und das ist eben noch das Schwierige.
Ja, wobei wir es ja im Laufe der Tournee jetzt auch festgestellt haben, dass sie da wirklich die Augen überall offen haben. Er war ja auch nicht der Einzige, der jetzt in Partenkirchen disqualifiziert wurde. Fatih Arda Ipciolo jetzt schon das dritte Mal in der Saison. Da muss er auch aufpassen, weil wenn er wieder gesperrt wird, ist er für 4 Wettkämpfe draus. Und das ist natürlich echt eine harte Strafe. Und ich glaube, die früheste Disqualifikation vor dem Start, die es jemals gegeben hat, von Jason Colby, der wäre ja eigentlich so Mitte, Ende des Durchgangs überhaupt dran gewesen und es stand schon vor dem Wettbewerb fest, dass er nicht durchgekommen ist. Aber das hat ja eben auch was mit diesem geänderten Kontrollverfahren zu tun. Und weil du gerade das Team noch erwähnt hast bei den Slowenen, ist ja auch Teil dieser roten Kartenregelung, dass sie eben keinen Ersatzmann nachnominieren dürfen, sondern dass dieser Quotenplatz jetzt für Innsbruck und Bischofshofen nun mal wegfällt. Also dass auch dem Team da ja, eine eindeutige Botschaft mitgesendet wird. Bin mal gespannt, wohin uns das alles noch so führt. Ansonsten muss man sagen, der Großteil der Spannung in der Tournee ist so ein bisschen raus. Es geht jetzt im Grunde genommen, wenn man es ganz realistisch betrachtet, nur noch um die Frage, wer besetzt denn die weiteren Podestplätze. Es gibt auch einige Kandidaten, die da Chancen drauf haben. Ich würde mal sagen, so. Die Plätze 2 bis 7 machen das unter sich aus. Also Jan Hörl, Stefan Embacher, hatte ich gerade schon erwähnt, aber dann natürlich auch aus deutscher Sicht noch Felix Hoffmann und Philipp Raimund und dazu noch Ryoyo Kobayashi und Renny Kaido, die ja gestern in Partenkirchen auch auf den Plätzen 4 und 5 waren, dafür ein starkes japanisches Ergebnis gesorgt haben. Wir hatten uns ja nach Oberstdorf so ein bisschen die Frage gestellt, wie schaut es mit den Energiereserven aus bei den Deutschen? Aber wenn man sich jetzt den Auftritt von Hoffmann und Raimund in Partenkirchen angeguckt hat, kann man da, glaube ich, ganz, ganz zuversichtlich sein, dass die beiden weiterhin gut drauf sind. Wie würdest du das sehen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, der Felix hatte jetzt den Vorteil, dass er gar nicht so in der Favoritenrolle war, sondern sich alles auf den Philipp Raimund konzentriert hat, weil ja auch der Felix Hoffmann im Klingenthal ganz schön geschwächelt hat, wo man schon Angst hatte, oh, aber jetzt nochmal die Kurve kriegt, nicht, dass es jetzt das schon war für die Saison, was er gezeigt hat. Also bin ich auch sehr positiv überrascht, denn dass er wie auch schon in Oberstdorf aufgetreten ist. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, also der Hille, wie man ja immer so schön nennt, ist vielleicht nicht ganz so locker, wie es vielleicht schon war. Also er springt wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber vielleicht so ein bisschen, ja, weil es dann doch ging, er ist mit Tourneefavorit und könnte vielleicht der erste Deutsche wieder nach so und so vielen Jahren sein, wie es eben immer so ist vor der Tournee. Vielleicht springt er jetzt noch mal ein bisschen freier raus, weil jetzt sind 2 Wettkämpfe mal durch, jetzt haben sie einen Ruhetag, sie haben die deutschen Stationen geschafft, was auch jetzt erstmal wieder ein Vorteil ist, dass sie jetzt erstmal in Österreich wieder sind. Und könnte ich mir vorstellen, dass ihm vielleicht Innsbruck sogar noch mal ein bisschen besser liegt, dass er sogar noch mal auch jetzt aufs Podest mitspringt.
Der Nico hat uns seine Sichtweise der Dinge mal geschrieben und gefragt, was wir denn dazu meinen. Ich lese das mal vor, weil ich es einen interessanten Aspekt finde, ob wir zustimmen oder nicht, sehen wir ja dann gleich. Er hat geschrieben, ich finde diesen geforsten Optimismus vom deutschen Team und den Kommentaren oder Kommentatoren meint er vielleicht auch ziemlich unpassend. Da landen die deutschen Springer so zwischen dem 4. und 8. Platz und bitte versteht mich nicht falsch, das sind gute Platzierungen, aber dann jubeln sie, als hätten sie die Tournee gewonnen. Dadurch fühlt es sich an, als ob das deutsche Team diesen Wettbewerb überhaupt nicht ernst nimmt. Jan Hörl wird Zweiter und schüttelt seinen Kopf, weil er mit seinem Ergebnis unzufrieden ist und Hoffmann und Raimund jubeln. Vielleicht sehe ich auch das etwas zu ernst, aber es fühlt sich irgendwie respektlos an. Was meint ihr dazu?
Ja, teils, teils hat er vielleicht recht, dass es so rüberkommt, aber ich denke mal, gerade ein Felix Hoffmann, ich meine, was erwartet man jetzt von ihm? Er springt eigentlich eine Top-Saison. Er war auf dem Podest in Oberstdorf. Er war gestern wieder sehr guter Sechster. Es hat nicht viel, na, ein bisschen hat schon was gefehlt zum Podest. Die anderen sind eben gerade das Tick besser, aber ich denke, Felix Hoffmann kann sich zu Recht so freuen, wie er sich freut. Und ich finde, er freut sich jetzt auch nicht übertrieben, sondern ja, ich glaube, es hätte keiner erwartet vor der Saison, dass ein Felix Hoffmann da aufs Podest in Oberstdorf liegt. Ich glaube, da waren andere deutsche Namen im Vordergrund. Und ich glaube auch, der Hille, das, was ich schon gesagt habe, vielleicht fehlt ihm ein bisschen die Lockerheit, aber ich glaube, Garmisch lag ihn jetzt auch nicht ganz so. Und ich glaube, er war einfach sehr froh, dass jetzt die zwei Sprünge überhaupt so gelungen sind im Wettkampf, wie es sich vielleicht schon vorher nicht so angedeutet hatte.
Ich bin da vollkommen bei dir, liebe Uli. Man darf nicht vergessen, wo die beiden Springer herkommen. Also gerade bei Felix Hoffmann freue ich mich sogar, wenn wir da mal Ansätze von Emotionen sehen, weil er ja doch ein ziemlich ruhiger Vertreter seiner Fraktion ist. Und der Mann hat bis dato in seiner Weltcup-Karriere ganze 86 Punkte geholt. Also für ihn war es schon ein Erfolg, wenn er mal eine konstante Periode überhaupt im Weltcup-Team mit dabei war, weil er ansonsten hauptsächlich im COC unterwegs war. Und er steht jetzt bei 505 Punkten. Das ist ja ein Vielfaches von dem, was er bis dato geholt hat. Und also Philipp Raimund ist aktuell Dritter im Gesamtweltcup, was eine wahnsinnige Leistung ist von ihm, wie ich finde. Er springt mit Abstand seine beste Tournee bislang und betont ja für sich auch immer wieder, wie wichtig jeder einzelne Sprung ist, und er ist nun mal einer von der extrovertierteren Sorte, und ich finde, man darf ihn da in der Hinsicht gar nicht einbremsen. Ich verweise da immer gerne auf den Fall Markus Eisenbichler. Bei dem ist es jedes Mal, wenn man versucht hat, ihn irgendwie ja zu mäßigen oder wie auch immer, ist es nicht besser geworden. So, und da will ich den Hille in eine ähnliche Schublade einsortieren, und du merkst ja richtig auch, die beiden genießen das ja auch. Es macht ja auch Spaß, wenn du von 20.000 Leuten im Stadion so gefeiert wirst. Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass man das mitnimmt. Ich kann verstehen, dass es vielleicht ein bisschen anders wirkt, aber für die beiden sind das halt aktuell die besten Phasen, die sie in ihrer Karriere auch hatten. Und warum soll man sich dann nicht freuen, ist mein Standpunkt.
Ja, das auf jeden Fall. Und man muss ja auch immer sagen, was die Medien vorher draus machen. Ich glaube, ein Philipp Raimund und auch ein Felix Hoffmann hätten sich jetzt gar nicht so in diese Favoritenrolle gesteckt. Oder die wissen ganz genau beide, was gerade Dom Preuß da leistet und wie schwer es ist, überhaupt ihn mal zu schlagen. Dass das bis jetzt auch ganz wenigen Springern gelungen ist, seitdem er seinen Lauf hat. Und ich glaube eigentlich eh nur der Ryoyo Kobayashi ist das jetzt einmal zwischendurch gelungen, Engelberg, und auch nur ganz knapp. Also der springt gerade in einer anderen Liga. Und ich glaube, was ein bisschen Felix und Hilles Nachteil jetzt gerade ist, dass die anderen Deutschen ebenso schwächeln und dass die, die man eigentlich erwartet haben, die vorne sind, dass die nicht mit vorne springen, weil ich glaube, die können vielleicht noch besser sein, wenn jetzt nicht die ganze Last auf ihren Schultern liegen würde, sondern wenn die Etablierten, wo man eigentlich auch gehofft hat, dass die mit vorne mit wieder springen, wie sie es die letzten Jahre auch gemacht haben, die sind eigentlich weggebrochen und dass auch von hinten nichts kommt. Das sind ja wirklich die beiden, wenn Pius noch ein bisschen, die gerade die ganze Last der Deutschen tragen und das ist auch nicht so leicht.
Ja, und mal abgesehen davon, also das Verhalten ist ja das eine, aber wenn ihr euch dann die Aussagen anhört, deswegen finde ich es auch gerade gut, dass du das nochmal herausgehoben hast, dass der Domen aktuell in einer anderen Liga ist. Nichts anderes hat Hille gestern ja auch gesagt. Er sagt, ja, meine Sprünge sind auf einem konstant guten Niveau, darüber freue ich mich, aber dass der Dom so weit vorne ist, das ist krass. Also genau dieses Wort hat er benutzt, und dass man sich dann ja selber dann auch fragt, wo kriege ich denn jetzt noch die fehlenden 10 bis 15 Meter her? Also das spricht ja auch einfach von der gesunden Selbstreflexion, was er da so erzählt.
Ja, und wir beide hatten ja vor der Saison eigentlich nicht gedacht, dass wir dieses Jahr so einen Dominator haben, der wirklich alles im Grund und Boden springt, allein wegen eben den ganzen Änderungen der Regelung. Und wir sehen ja auch, wie viele Skispringer sich schwer tun mit den neuen Regelungen und wie eng es eigentlich dann doch beieinander ist. Gerade am Anfang hatten wir doch viele verschiedene Sieger und jetzt sticht er halt komplett raus. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht mit den ganzen Änderungen, muss ich ehrlich, also bin ich ehrlich, überrascht mich auch sehr. Und dass es dann auch noch Dom Preuß ist. Aber ja, die letzten Jahre hat man dann doch immer irgendwann jemanden, der so dominiert. Peter Priers damals auch, der war auch unschlagbar, die eine Saison. Da haben sich auch alle Zähne dran ausgebissen. Und auch bei Tournee hat man schon solche, sag ja Severin Freund, ich glaube, der ist zweimal Zweiter geworden. In anderen Jahren wäre er mit den Wettkämpfen zweimal Erster der Gesamtwertung durch Deutschland im Tournee geworden. Das ist dann leider so das Schicksal.
So ist es, ja. Und jemand, der auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal Tournee-Zweiter geworden ist, ist immer noch so ein bisschen auf der Findungsphase, wenn gleich er schon mal deutlich positiver wirkt als noch vor seiner Pause. Das ist nämlich Andreas Wellinger. Da wissen wir jetzt, dass er, genau wie auch Karl Geiger, den Rest der Tournee weiterhin mitbestreiten wird. Sie haben sich entschieden, diese Herausforderung zu stellen und bilden dann eben mit Raimund Hoffmann und Paschke das deutsche Quintett, was jetzt noch nach Innsbruck und Bischofshofen reist. Ich hatte nach Oberstdorf gesagt, ja, also es ist natürlich auch schwierig, jetzt nochmal rauszugehen, wenn du es halt ernst meinst mit der Olympia-Quali und Teilnahme. Sehen wir denn positive Ansätze, dass sie es zeitnah mal wieder in die Punkte schaffen? Das wäre ja der nächste Schritt.
Also es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne von beiden, würde ich sagen. Man hat ja auch gesehen, gerade beim Kalle, dass er schon sehr erleichtert war nach der Qualifikation, dass mein Sprung halbwegs wieder gelungen ist. Klar ist das nicht das, wo sie hin möchten, aber ich glaube, man muss jetzt in kleinen Schritten denken. Also wenn sie jetzt gleich wieder zu viel erwarten würden, dann geht es eben nach hinten los. Und ich glaube, das haben beide, denke ich, schon sehr gut hinbekommen, erstmal in dem Wettkampf. Aber wie viel dann noch möglich ist, ja, von außen ganz schwer einzuschätzen, weil die anderen auch echt gut springen. Und es kommen ja gerade auch viele Athleten, die auch noch nicht so in Fahrt waren, kommen ja jetzt langsam vor, wie Gregor de Schwanden, dem wir ja auch noch nicht überhaupt die Schweizer jetzt insgesamt. Da sind ja ein paar, ich glaube auch die Norweger kommen noch besser in Fahrt mit der Zeit. Also es wird ja nicht leichter da vorne. Und umso näher Olympia rückt, naja, umso mehr ist der Druck da. Aber andererseits muss man sagen, ihr großer Vorteil ist, dass auch gerade keiner drängelt. Also wir hatten ja schon Jahre, da warst du fünf bester Deutscher und auch vielleicht in den Top 15 und bist vielleicht auch zu den Olympischen Spielen gefahren oder warst dann nur Ersatzmann. Und ich glaube, das ist gerade ihr Vorteil, dass sie wenigstens da in Ruhe fahren können, weil ich glaube, wenn der Stefan Ungerer noch drei Athleten aus der B-Reihe hätten, die sich jetzt aufdrängen würden, ich glaube, dann wäre es ganz schwer, weil dann könnte er auch nicht an denen vorbeischauen. Aber das ist jetzt vielleicht gerade in der Situation für Karl und für Welle wirklich Glück, dass eben erstmal von hinten von Athleten kein Druck kommt.
Ja, ich meine, also da sprichst du ja logischerweise auch aus Erfahrung aus deiner Karriere. Die Situation hast du ja auch gehabt, dass du zu Saisonbeginn schon überhaupt um deinen Startplatz kämpfen musstest. Da sind die beiden natürlich jetzt in einer absoluten Luxussituation, dass sie so gesehen diesen Druck halt einfach nicht haben.
Ja, oder wenn sie
Was ja
jetzt,
auch schade ist eigentlich. Also man würde sich ja wünschen, dass da von hinten was nachkommt.
ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn man nur mal das persönlich sieht, ich glaube, da ist ein Andi und ein Karle wirklich froh, dass sie wenigstens diese Baustellen nicht noch haben und jetzt sie vielleicht im COC erstmal anbieten müssen, dass sie überhaupt erstmal wieder ins Weltcup-Team dürfen. Sondern jetzt können sie ja mehr oder weniger in Ruhe im Weltcup-Team springen. Und ja, wir hatten auch schon genau Phasen, wo du halt nach zwei Weltcup-Starts zittern musstest, dass du überhaupt noch im Team bist. Und das sieht man ja bei den Österreichern. Bei den Österreichern werden sie, glaube ich, nicht mal B-Kader gerade mit der Form.
Ja, absolut. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob sie dann wirklich in voller Kapelle quasi unter die Punkte springen. Also ich meine, sie sind jetzt schon zu siebt, dann kommt jetzt noch die nationale Gruppe dazu. Vielleicht haben wir dann 11 Österreicher in den Punkten an den
Ja.
nächsten beiden Stationen. Möglich ist es.
Ich habe dir ja schon in Oberstdorf da mal zwischendurch eine WhatsApp geschrieben nach dem ersten Durchgang. Das sind ja schon wieder Österreicher für Meisterschaft mit internationaler Beteiligung bei der Schanzentournee. Weil das hat ja der erste Durchgang in Oberstdorf, das war ja wieder extrem gut. Und wir haben sich ganz schön gefangen als Team, weil wir haben ja zwischendurch auch mal gedacht, oh, jetzt schwächen mal die Österreicher. Das hatten sie ja lange schon nicht mehr. Und auf einmal stand Oberstdorf vor der Tür und war fast alles wie immer, außer dass halt der Domen sie ärgert.
Und wie auch immer kamen dann etwaige ja, Betrugs- oder Schummelvorwürfe oder irgendwie Verlautbarungen, dass da was mit deren Bindungen nicht in Ordnung ist. Ganz ehrlich, ich habe mich jetzt auch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt, jetzt als dass ich da irgendeine Aussage zu treffen kann. Aber überrascht hat es mich nicht, dass es dann wieder kam. Verstehe aber dann auch die Reaktion, wie zum Beispiel vom Manuel Fettner, um dessen Bindung ging es ja, der sagt, ich springe das Ding seit 10 Jahren. Das ist abgenommen, kontrolliert worden. Also, und er springt ja nun mal auch diesen besonderen Schuh. Das heißt, er muss seine Bindung auch anpassen. So gesehen ist die Suppe sicherlich nicht so heiß, wie sie gekocht wird, sagen wir es mal so.
Ja, man weiß ja auch nie, was wirklich draus gemacht wird aus solchen Aussagen, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also wir sind jetzt ja auch nicht immer live vor Ort dabei, wie schnell dann auch was geschrieben wird. Wir kommen ja nachher noch auf ein Thema bei den Frauen auch, wie schnell da
Ja.
was hochgekocht worden ist. Und ich finde, es hat sich jetzt sehr relativiert, wo man dann so ein paar Hintergründe wusste.
So ist
Und
es.
ja, und bei den Österreichern hat sich ja jetzt auch gerade der erste Durchgang Oberstdorf, ich glaube, da war extrem viel Lockerheit bei allen dabei, extrem viel Glück auch mit den Bedingungen. Das ein bisschen hat sich ja schon relativiert, aber trotzdem extrem stark. Und Also ich möchte kein Athlet sein, wie auch Manuel Fettner, der eigentlich sehr guter 13er wird, aber trotzdem zittern muss, ob er zu den Olympischen Spielen mit kann oder nicht. Oder auch Stefan Kraft, der jetzt eher gerade eine schlechtere Phase erwischt hat. Also ich möchte da nicht Trainer sein und sagen, die vier, fünf nominiere ich. Und umso härter für die Österreicher ist es natürlich, dass es dieses Jahr kein klassisches Teamspringen gibt bei den Olympischen Spielen.
Das definitiv, ja. Also Kraft und Garmisch-Partenkirchen ist ein Phänomen, was man, glaube ich, nur schwer erklären kann. Aber auch ja, nichts Neues. Und ja, was den Österreichern möglicherweise ein kleiner Nachteil sein kann mit dem Superteam bei Olympia, ist, wir hatten es im Vorgespräch schon gesagt, gerade ein Vorteil für die Deutschen, weil ein klassisches Teamspringen, da müsste man, glaube ich, sehr viel tun, um da aufs Podest zu springen.
Ja, überhaupt noch die besten fünf zu springen in der Situation jetzt. Aber ja, ich glaube, da kommen wir noch später drauf, auf genug zu sprechen.
So ist es, ja. In Innsbruck geht es jetzt weiter mit der Vierschanzentournee. Morgigen, was ist es für ein Wochentag? Ich habe das Zeitgefühl verloren. Samstag ist es.
Samstag.
Samstag um 14:30 Uhr die Qualifikation, dann am Sonntag um 13:30 Uhr das Berg-Isel-Springen, das dritte Springen der Vierschanzentournee. Damit würde ich sagen, liebe Uli, lass uns zur Two-Nights-Tour kommen, die am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen und gestern am Neujahrstag in Oberstdorf stattgefunden hat. Das Springen an Silvester, was ich ja mit dem geschätzten Kollegen Hans-Peter Pohl bei Eurosport kommentieren durfte, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich wieder sagen. War ein cooler Wettkampf. Den hat Nika Preotz gewonnen, sehr, sehr deutlich vor Selina Freitag und Nozomi Maruyama. Ja, und gestern ist es dann nochmal sehr, sehr kribbelig geworden, weil auch die Bedingungen ihren Teil dazu beigetragen haben. Also der Rückenwind vom Schattenberg hat sein Unwesen getrieben. Was sich in Teilen auch am Podium bemerkbar macht, denn da sehen wir den ersten Weltcupsieg von Abigail Strait auf Platz 2, Zheng Ping, die für das erste chinesische Weltcup-Podest sorgt, und Selina Freitag ist wieder auf Platz 3 gelandet. Und ja, man musste kurz mal bangen um Nika Preotz nach diesem ersten Durchgang, denn es hat sie nur Punktgleichheit in den zweiten gerettet, denn ja, kurioserweise waren sie und ihre K.O.-Gegnerin Yuki Ito punktgleich nach dem ersten Durchgang, weshalb die liebe Nika überhaupt erst ins Finale gekommen ist, sich dann aber mit einem hervorragenden Sprung noch auf Platz 4 gerettet hat. Da kam sehr viel Unglückliches für sie zusammen.
Auf jeden Fall. Und es hätte ja nur ein Zehntel weniger sein müssen bei Nika Preotz, dann wäre sie ja nicht mal im zweiten Durchgang gewesen. Weil du hast es mir ja gesagt, sie hätte es nicht über die Lucky Loser geschafft. Also hätte sie die Two Nights Tour weggeschmissen, beziehungsweise die Jury. Also das habe ich ja schon sehr kritisch jetzt schon gesehen. Manche Entscheidungen, erstmal wieder die Anlauflänge bei dem Rückenwind. Zweitens, warum geduldet man sich noch nicht ein bisschen? Klar, es ist Nika Preotz und die schafft auch vieles, aber auch Nika Preotz hat mal einen Fehler im Sprung, der eben noch dazu kam. Im ersten Durchgang zu früh abgesprungen und dann mit Rückenwind. Man hat ja richtig gesehen, ich dachte, sie landet noch früher. Also, das war echt so ein kleiner Schreckmoment auch in der Situation. Und das verstehe ich nicht, warum man dann nicht wartet. Und ich fand auch bei Katharina Schmid war es genauso im zweiten Durchgang. War dann noch ein sehr guter Sprung, aber die saß ewig auf dem Balken. Man hätte sie eigentlich auch nochmal dann runternehmen können. Und ja, das Oberstdorf eben schwierig zu springen ist, gerade am Nachmittag. Das wissen wir auch schon von den Männern. Aber wie gesagt, ich verstehe dann einfach nicht diese Anlaufwahl wieder. Und es war teilweise dann auch nicht so schön anzusehen und ist auch auf keinen Fall den Frauen gerecht geworden.
Ja, du siehst bei den Männern dann wenige Minuten vorher, weil es ja wirklich knapp auf knapp war, dass die beiden Springen nacheinander stattgefunden haben, Sprünge an die Hillsides oder tags vorher als Schanzenrekord. Und bei den Frauen, was war der weiteste Sprung im zweiten Durchgang? Es waren diese
Von Nika, oder?
128,5. Also, ja. Also, da muss ich wirklich sagen, das Springen hat nicht wirklich viel Spaß gemacht beim Zusehen.
Ja, und es tat mir auch für die Frauen an sich wieder, also was heißt leid, aber schon, weil das ist, wie gesagt, einfach nicht den Frauen gerecht gewesen, weil sie können viel besser springen, aber bei so viel Rückenwind ist es verdammt zäh und das hat man ja auch schon oft bei den Männern gesehen, du hast dann keine Chance.
Ja. Nun gut, Nika Preotz wird trotzdem glücklich und froh sein, dass sie die Two-Nights-Tour noch ins Ziel gerettet hat, so gesehen. Und ironischerweise ist sie am Ende ja auch in dem Tagesklassement vor Nozomi Maruyama gelandet und hat hier somit weitere Punkte im Gesamtweltcup abgenommen. Die Japanerin ist nur Achte geworden in Oberstdorf, damit Dritte in der Two-Nights-Tour und eingerahmt dann auf Platz 2 Selina Freitag, wo wir wirklich, ja, positiv feststellen können. Sie hat ihren Sturz von Engelberg sehr gut verkraftet, springt mit demselben Selbstbewusstsein wie vorher auch und ja, schickt sich jetzt an, so eine kleine Podestserie zu starten.
Ja, ich denke, die Turnhallstour war für Selina Freitag alles, also alles super, super Gewinn für sie, für ihr Selbstvertrauen. Das hat man auch gemerkt, dass sie viel freier jetzt springt, dass es jetzt wieder selbstverständlich ist. Und ja, ich denke, vielleicht ist dann irgendwann doch der erste Weltcupsieg dann die Saison drin. Und was ich nochmal kurz sagen wollte, also wegen weitesten Sprung, das war Abigail Straight mit 136 Meter im ersten Durchgang.
Ja.
Aber wenn man sieht, wie viele Punkte sie gerade mal dazu bekommen hat, 9,2. Und Nika Preuß hat wirklich fast 20 Pluspunkte bekommen dazu. Und da sieht man schon den Unterschied, im zweiten sogar noch mehr. Ja, aber da war sie mit Abstand die Beste im zweiten Durchgang. Nika Preuß, da hatte sie fast wieder 20 Punkte Vorsprung im Gegensatz zu dem Zweitplatzierten im zweiten Durchgang. Und ja, das wäre wirklich schade gewesen, wenn sie wirklich das nicht geschafft hätte gegen Yuko Ito, weil auch der Telemark einfach nicht gut bewertet worden ist von Nika Preer zum ersten Durchgang, weil die Jury oder nicht, also ja, doch, die
Die
Punktrichter
Kampfrichter,
einfach,
ja.
ja, die
Ja.
Kampfrichter eben die Weite mit reingezählt haben in meinen Augen, weil der Telemark war wie immer und auf einmal kriegt sie nur eine 16 und das sollte man sich schon hinterfragen. Aber jetzt zu Selina bin ich ein bisschen abgeschweift, also wieder sehr, sehr guter Zweiter, klar wieder Pech, dass die ausgerechnet Nika Preer wieder vor ihr ist, wie so oft, wenn sie Zweite wird. Das ist so ein bisschen ihre Gegnerin eben. Aber ich denke, sie kann mehr als zufrieden mit sein. Und es kann eigentlich jetzt nur um die Podestplätze bei Selina gehen.
Ja, für sie war es ja in Garmisch-Partenkirchen schon mal eine Erleichterung, dass sie zum ersten Mal auf deutschem Schnee eingeholt hat, weil das sollte bis dahin irgendwie nicht sein. Sie hatte ja schon 14 zu dem Zeitpunkt, jetzt sind es 16. Und kurzes Wort noch zur Siegerin, Abigail Straight. Ich glaube, die wusste auch gar nicht so richtig, wie sie sich eigentlich fühlen soll, weil zwischen der Weite des ersten und des zweiten Durchgangs liegen 20 Meter, was auch wirklich einfach abartig ist. Und sie war dann aber trotzdem so ein bisschen überfordert, hatte ich so das Gefühl, weil sie auch so gar nicht damit gerechnet hatte, auch nach dem Saisonverlauf bisher. Wie gesagt, für sie der erste Weltcupsieg und das, obwohl sie noch gar nicht so viele Podien hatte. Also wenn es nach der Rangliste der Podestplätze gegangen wäre, wäre Selina Freitag schon lange dran gewesen. Ja, führt sie mit weitem Abstand. Aber natürlich sehr cool, dass mit Kanada mal eine Nation ganz weit oben steht, die eben noch nicht so viele Weltcupsiege geholt hat. Haben sie jetzt quasi ausgeglichen, die Frauen, weil Alexandria Luthet, die ja verletzt ist, hat ja schon Weltcupsiege. Jetzt kamen sie mit dazu und bei den Männern gab es ja in der Vergangenheit auch schon zwei Sieger mit Steve Collins und Horst Bülow.
Ich denke auch
Wir müssen. Ja.
bei der Abigail Straight, denke ich, hat sie es auch irgendwie, wie du schon sagst, sie ist ja 136 Meter gesprungen, dann 119 und da hast du auch als Springer nicht das Gefühl, dass du jetzt diesen Wettkampf gewonnen hast. Also da hast du eher gedacht, Mist, jetzt habe ich es doch nicht geschafft.
Ja.
Und ich glaube, da war sie schon mal sehr überrascht und dann war sie auch wirklich weit dadurch vor in die Gesamtwertung noch gerückt, überhaupt in die Turnhallstour. Man musste ja schon ganz schön rechnen, wer überhaupt Zweite und Dritte wird, kann man ja noch mal kurz dann darauf zurückkommen. Und man hat ja auch in den Interviews gesehen, sie war glücklich, die Tränen kamen aber auch, wie du schon gesagt hast, sie hat gar nicht damit gerechnet, aber ja, solche Springen passieren.
Ja.
Ich weiß noch, dass ein Jahr in Oberstdorf, wo der Andi Kofler das erste Springen gewonnen hat, auch mit Wetterbedingungen Chaos. Und davon hat er gezerrt bis zum Schluss und hat dadurch die Vierschanzentournee dann eigentlich gewonnen. Und das sind solche Wettkämpfe, die du für dich nutzen musst und das hat sie super gemacht.
Absolut, ja. Also das war wirklich eine verrückte Situation nach diesem ersten Durchgang, wo man wirklich mal den guten alten Taschenrechner noch bemühen musste, dass nämlich Abigail Straight plötzlich auf Platz 3 lag, nur 5 Punkte hinter Nika Priots und Selina Freitag genau einen. Und jetzt im Endklassement hat es Abigail Straight noch nicht mehr aufs Podium geschafft, weil Lisa Eder und Maruyama im zweiten Durchgang eben noch ein paar Pünktchen aufgeholt haben gegenüber ihr. Das Preisgeld hätte sie sicherlich gerne nochmal mitgenommen, die 2500 Euro, die es ja für die Dritte gegeben hätte. Selina Freitag ist um 5000 Euro reicher und Nika Priots eben um 10.000. Ja, du hattest gerade Katharina Schmid schon erwähnt, für sie natürlich sehr, sehr emotionale Tage. Die letzten Weltcup-Springen für sie in Garmisch-Partenkirchen, da ist sie Achte geworden und eben gestern in Oberstdorf. Hat man schon gemerkt, dass ihr das sichtlich nahe ging, weil sie auch noch so eine kleine Ehrung vom Skiclub bekommen hat. Aber man spürt schon, dass auch bei ihr so ein gewisser Ballast verschwunden ist, dadurch, dass sie jetzt die Nachricht offiziell gemacht hat, dass sie am Saisonende eben aufhören wird.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Katar, die hatte wirklich also keine günstigen Bedingungen. Also Sascha hatte ich ja schon erwähnt, sehr lange auf Balken und wurde dann eigentlich im letzten Moment noch abgelassen oder musste dann eben losfahren. Sie ist ja auch dann leider nur 107,5 Meter gesprungen. Also ich glaube, sie hätte sogar weiter vorne lassen können, wenn da die Jury auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lassen hätte.
Ich sehe
Das ist
gerade,
dann
die
eine
hat
ganz schlechte.
33,4
Also
Pluspunkte
es war eine
bekommen.
Frechheit. Also wirklich, das meine ich ja, dass die haben die da einfach reingejagt, meinen Augen. Also man hätte da wirklich mal noch sagen können, dann gehe noch mal runter, gerade weil es auch ja, die Zeit hätte es ja hergegeben. Und das habe ich gestern oft nicht verstanden. Das habe ich schon bei der Nika Preuz nicht verstanden, wie ich schon erwähnt habe. Und Kata war für mich auch so ein Paradebeispiel im zweiten Durchgang, wo ich es einfach nicht nachvollziehen kann und was den Springerinnen einfach nicht gerecht wird, weil es eh schon schwierig war, überhaupt zu springen. Und ja, ich denke mal, sie kann darüber hinwegsehen. Das Drumherum war bestimmt schon sehr viel für sie. Aber vielleicht ist es jetzt für Katar auch gut, dass es jetzt wieder weiter weggeht auf
Ja.
andere Stationen, sie sich eben weiterhin auf das ganz große Ziel vielleicht noch konzentrieren kann, eben die Olympischen Spiele. Und zum Schluss, denke ich mal, für sie auf jeden Fall auch das Skifliegen nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen wird.
Hundertprozentig, ja. Was auch weiterhin schön zu sehen ist, dass Agnes Reisch ihre Form aufrechterhalten kann. Sie ist an beiden Tagen in die Top 10 gesprungen als 8. und 9. Am gestrigen Neujahrstag war auch noch Juliane Seifert im zweiten Durchgang als 16. Die hat ja auch in Garmisch-Partenkirchen schon gepunktet, auch wenn sie da nicht ins Finale kam. Dazu noch Emily Turazza in den Punkten als 29. Und am Silvestertag, und das wird dich, glaube ich, ganz besonders gefreut haben als Einburgerin, auch wenn in der Startliste VSC Klingenthal steht, aber Julina Kreibich, die 18-Jährige, hat es dort auch in die Punkte geschafft als 26.
Ja, auf jeden Fall super. Also nur nochmal Glückwunsch auch von meiner Seite. Und ich denke, damit hat sie sich sehr, sehr dem Weltcup-Team angeboten. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt da mitgenommen wird. Klar, in Oberstdorf hat es jetzt nicht ganz so gepasst, aber ich denke, Oberstdorf, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, war sehr, sehr schwierig zu springen. Und gerade dann so für junge Athletinnen, die die Chance bekommen und dann eben mit so wenig Fahrt plus Rückenwind, da muss schon viel zusammenlaufen, dass man das nochmal hinkriegt. Und ich denke, Garmisch waren da einfach bessere Bedingungen, ja, bessere Umstände, um zu zeigen, was man kann. Und da war es eben ein bisschen schade, dass da nur 20 Springerinnen in den zweiten Durchgang kommen. Ich glaube, das hätte ihr nochmal persönlich sehr gut getan, auch nochmal einen zweiten Durchgang wirklich aktiv mitzugestalten. Klar, sie hat die Punkte jetzt bekommen. Da haben wir uns ja auch schon diskutiert über dieses K.O.-System bei den Frauen, ob das wirklich so sein muss. Keine Ahnung. Sehr schwierig, das zu verstehen und ob die dann noch Punkte kriegen. Und sie haben ja gar nicht die Chance, sich zu verbessern, obwohl man es ja in normalen Wettkämpfen hätte. Ja, und ich bin, wie gesagt, ich hoffe, dass sie jetzt mitgenommen wird, weil ich denke, wenn sie öfters auch im Weltcup starten darf, ist man natürlich auch irgendwann nicht mehr ganz so nervös. Man weiß, wie alles abläuft, man weiß, wie die Kontrollen ablaufen, wie der ganze Rhythmus von dem A-Team abläuft, wie alles drumherum ist. Und ich denke, dann kann sie sich da super entwickeln.
Ja, und die Tür ist zwar nicht ganz so weit auf wie bei den Männern, weil das muss man schon sagen, die deutschen Frauen sind in der mannschaftlichen Breite wesentlich besser aufgestellt, aber ein Platz ist auf jeden Fall mal noch frei, der zu Saisonbeginn besetzt gewesen wäre. Und ich meine, Julina ist vorher im ICOC in Notodden auf Platz 1 und 2 gesprungen. Also das kam jetzt auch nicht aus dem Nichts, was sie da angeboten hat. So gesehen, ja, bin ich auch gespannt, ob sie weiterhin die Chance bekommt. Verdient hätte sie es auf jeden Fall mit diesen Leistungen.
Ja, zumal sich ja andere nicht wirklich dann anbieten, als nächstes nachzurücken. Wie du schon sagst, klar, Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid und Juliane Seifert, ich glaube, die sind gesetzt. Die machen, also da müsste schon noch was ganz Krasses und ganz extremer Einbruch passieren, beziehungsweise müssten sich jetzt noch so aufdrängeln, dass die auch an Juliane Seifert noch vorbeikommen. Aber ich glaube, dafür ist sie ja zu konstant auch unter den besten 15 Juliane. Aber dann, denke ich, ist die Tür schon offen. Also ich glaube, da müssen sich andere mehr Gedanken machen, wie zum Beispiel eine Anna Holland.
Ja, die hat es nicht in beide Wettbewerbe geschafft, was natürlich auch mit dem Modus zusammenhängt. Und ich würde sagen, so ein Fazit können wir dazu auf jeden Fall schon ziehen. Und ich muss ehrlich sagen, meine Meinung im Vergleich zum letzten Jahr hat sich nicht gewandelt. Also ich finde das eine Katastrophe, dass da 64 Starterinnen sind und über die Hälfte von denen scheidet nach der Qualifikation aus. Also wo sind wir hier, ganz ernst? Und auch, dass es daraus resultierend eben nur 15 K.O.-Duelle gibt. Vor allem, weil ja auch keiner Verantwortung dafür übernimmt. Also es bekennt sich niemand dazu, ja, hier, das war meine Idee und deshalb haben wir das gemacht.
Auch die
Vor
Begründung
allem,
fehlt ja.
du hättest die Zeit gehabt, an beiden Stationen das zu machen. Also ich kann es nicht verstehen und das wäre mein größter Änderungswunsch, wenn dann wirklich im nächsten Jahr die Verschanzentournee kommt. Bitte, bitte, liebe Leute, geht auf den klassischen K.O.-Modus zurück. Das haben sich die Frauen einfach auch verdient. Punkt aus Feierabend. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren.
Also ich denke, wenn die Vierschanzentournee jetzt, also die wird ja eingeführt, dann sollten das wirklich auch gleichwertig wie bei den Männern machen, weil ich glaube, dass auch sonst viel zu viel Verwirrung bei den Zuschauern bewirkt und irgendwie dann immer man das Gefühl hat, es ist doch nicht das Gleiche. Also wenn sie es jetzt machen, dann sollen sie es zumindest dort richtig machen. Wenn sie bei ihren 40 Teilnehmerinnen dann bleiben wollen, den nächsten Wettkämpfen, okay, kann man sich ja noch drum streiten. Aber wenigstens bei der Vierschanzentournee, dass das auch ein Highlight ist, auch gerade für die nationale Gruppe und auch für andere Nationen natürlich, die mit jungen Springerinnen vielleicht kommen. Ja, dass die eben die Möglichkeit haben, aktiv den zweiten Durchgang mitzugestalten. Das wäre natürlich sehr schön. Und ich denke, das war jetzt auch das letzte Mal, dass wir die Turnheitssiegerin gesehen haben. Wenn sie, wie lange gibt es jetzt Turnheits? 3 Jahre,
War jetzt
oder?
die dritte Ausgabe, war
Also
es
ich
jetzt, ja.
glaube, Nigar Preyots Tour kann man die auch nennen, weil sie
Ja,
hat sie die dreimal gewonnen.
ja,
Also
verrückt.
klar, für sie wäre es dann vielleicht ärgerlich, wenn nächstes Jahr die Vierschanztournee ist und sie nicht in der Form ist, weil das wird natürlich auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben, wer die erste Vierschanztournee bei den Frauen gewinnt. Weil die Tonight-Tour ist dann eigentlich nichts mehr wert. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen schade, was wir ja schon so oft diskutiert haben. Da gab es die Goldene Eule und was weiß ich alles mit Lugnow und Villach. Und
Ja.
tut mir für die Athletinnen eigentlich leid, die den Jahren gut waren, die höchstwahrscheinlich die Vierschanztournee gewonnen hätten, dass ihnen das jetzt so ein bisschen genommen wurde. Gerade auch eine Nika Preyots jetzt vielleicht in der Form in den letzten 3 Jahren.
Absolut, ja. Die Tunats Tour hat jetzt tatsächlich ein Jahr länger überlebt als
Die
diese
Eule.
Silvestertour, die es vorher gab, ja. Herzlichen Glückwunsch in dem Sinne. Aber
Ja, man kann ja nur
ansonsten.
froh sein, dass sich damals Veranstalter gefunden haben. Also für die Veranstalter, die sich damals
Ja,
bereit erklärt haben und
total.
gesagt haben, wir machen das jetzt trotzdem, für die
Ja.
ist es ja auch irgendwie, sind die Leidtragende. Das muss man ja auch mal sagen.
Total richtig, ja. Und ich meine, es hat mich eh extrem verwundert bis genervt, dass man die Jahre vorher diesen Termin einfach ungenutzt gelassen hat. Also es ist ja ein totaler No-Brainer, um diesen Anglizismus mal zu bemühen, um diese Jahreszeit Skispringen zu veranstalten, weil du hast den Platz im TV, die Leute können sich das anschauen und man hat direkt bei der ersten Ausgabe der Silvestertour damals gesehen, hey, das funktioniert, das interessiert die Leute, die gucken sich das an und so gesehen positiv, dass mal jemand da diese Lücke geschlossen hat. Und ja, sind wir gespannt, ob es uns nächstes Jahr dann zur Vierschanzentournee führt. Was ich noch positiv erwähnen wollte, dass sie es wirklich in diesem Jahr geschafft haben, seitens des DSV, das gleiche Quali-Preisgeld auszubezahlen wie bei den Männern, weil jetzt in dem Fall ist die Quali ja sogar sehr viel wert,
Mehr wert.
ironischerweise, dadurch, dass so viele ausscheiden.
Ja, nochmal auf die Gesamtwertung zu kommen, ist schon erstaunlich. Die Nigar Preyots hat ja gestern wirklich, also wäre fast raus gewesen und gewinnt trotzdem mit 22 Punkten Abstand die Tournee noch. Also da sieht man mal, was der zweite Sprung wert war. Aber wie knapp es dann dahinter war. Also es war ein wirklicher Run auf Platz 2 und 3. Und da ist leider Lisa Eder knapp gescheitert. Um das nochmal kurz zu erwähnen, ich glaube, da haben gerade mal 1,5 Punkte gefehlt, dann hätte sie auch Dritte sein können. Also sieht man mal trotzdem, wie eng es dann zuging nach 4 Springen und auch kann man gar nicht hoch genug sagen, was Pink Seng geleistet hat. Also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen untergegangen, aber ja, da Zweite zu werden gestern in dem Feld und mit wirklich 2 konstanten Sprüngen, also nicht nur mit Glück,
Ja.
ja, ich glaube, sie hätte ja fast den ganz großen Coup geschafft noch und ist auch sehr, sehr gute Sechste. Also wenn uns das einer vor der Saison gesagt hätte. Und wer auch irgendwie noch so immer mit rumspringt, ist Sarah Takanashi. Die geht zwar so ein bisschen unter, aber ich bin ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich nochmal so berappelt und wirklich konstant vorne mitspringt. Letztes Jahr hat sie ja immer mal so ein paar gute Sprünge gehabt, vielleicht auch mal einen guten Wettkampf, aber jetzt ist sie konstant so, ja, was soll ich sagen, 4 bis 10 so in dem Range. Sie ist eigentlich nie viel schlechter und manchmal hat man ja schon gedacht, jetzt schafft sie es mal wieder aufs Treppchen. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es. Ja, ob es da nicht sogar noch ein paar Schritte nach vorne geht, weil sie auch, finde ich, sehr ruhig arbeitet. Also vielleicht auch gar nicht mehr so viel will und es jetzt vielleicht geschehen lässt. So von außen betrachtet. Also mehr bekomme ich ja jetzt aktuell auch nicht mit, aber
Ja.
das muss man auch mal erwähnen, dass sie da wirklich so im Schatten ein bisschen springt und konstant mitspringt. Wenn ich sehe, Ito, da ist ja irgendwie komplett gerade, immer
Die
so
Luft
gerade, dass sie
raus,
das Finale
ja.
schafft.
Ja, wirklich, ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Bei ihr bin ich auch ein bisschen überrascht. Aber unsere Community wäre ja nicht unsere Community, wenn ihnen die Leistung von Ping Zheng entgangen wäre. Deswegen gab es auch zwei Fragen dazu, ob wir glauben, dass das jetzt eine Eintagsfliege bleibt. Es fiel auch der Vergleich zu Thomas Dietrich, oder ob wir glauben, dass sie sich jetzt da vorne festsetzt.
Also ich glaube, sie setzt sich weiter vorne fest, weil es zwei verschiedene Schanzen waren. Und wäre es jetzt nur auf einer Schanze gewesen, also jetzt nur Oberstdorf und Garmisch, keine Ahnung, wo sie da gelandet wäre, dann hätte ich gesagt, ah, das war eine Eintagsfliege. Aber ich glaube schon, dass sie sich jetzt da mit festsetzt. Auf jeden Fall Top Ten. Die größere Frage bei den Chinesen ist eigentlich, sehen wir sie jemals wieder nach der Saison und nach
Ja,
Olympischen Spielen? Weil das war ja
ja.
wirklich schon in meiner Zeit so. Auf einmal waren sie dann wieder weg, obwohl sie sehr gut waren. Wir hatten ja schon ein paar chinesische Springerinnen, die wirklich weit vorne mitgesprungen sind, wo man auch sich gefragt hat, wie haben die das jetzt eigentlich gemacht? Nie vorher was gehört und auf einmal sind sie ganz vorne mit dabei. Ich glaube, das ist eher die größere Frage nach der Saison.
Total, ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und also, die hat sich ja auch weiter stabilisiert und gesteigert in den letzten Wochen. Was mir auch aufgefallen ist, dass ihre Landungen auch besser geworden sind, was ja eigentlich, gerade wenn die Springen teilweise so eng sind, vor allem wenn es jetzt wieder auf Normalschanzen geht, wirklich der Knackpunkt ist, der dir dann auch wirklich Top-Platzierungen kostet. Aber wenn sie sich da noch weiter steigern kann, dann fiele mir wirklich kein Grund ein, warum wir sie nicht dauerhaft vorne sehen sollten. Das, also, nee, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein schöner Farbtupfer im Frauenskispringen.
Ja, noch gestern einzuspringen, muss man jetzt mal sagen, wie eng das war, ne, nach der Abigail Strait. Also es waren ja wirklich gerade mal zwischen Ping Seng und Selina Freitag 0,4 Punkte und Selina setzt immer guten Telemark. Also sieht man, dass die Ping Seng auch gut gesetzt haben muss. Aber auch Nika Prioz hätte es fast noch aufs Podest geschafft. Da hat ja auch nur ein Punkt gefehlt. Und auch meine Sarah Takanashi, da haben
Ja.
auch nur zwei Punkte nämlich aufs Podest gefehlt. Also die ist nicht so weit weg, wie wir, wie es gerade, die, man kriegt es bloß, glaube ich, gerade nicht so richtig mit, wenn man nicht alles beobachtet. Und Anna-Odin Ström, müssen wir ja auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, ist ja gestern auch sehr gute Sechste geworden. War ja in Garmisch auch nicht so schlecht, aber da kannst du ja vielleicht erstmal noch kurz was einleitend erklären.
Ja, das wäre jetzt noch das letzte große Thema, was ich für die Episode vorbereitet habe, weil es ja doch irgendwie ganz skurril war, was da am Silvestertag passiert ist. Die Siegerehrung hat lange stattgefunden. Das Neujahrs-Skispringen, nicht das Neujahrs-Skispringen, sondern die Qualifikation der Männer war auch schon durch und plötzlich gab es eine WhatsApp, nicht mal von der FIS, was da eigentlich deren Aufgabe gewesen wäre, sondern vom Pressebüro der Vierschanzentournee, wo es dann hieß, Informationen zur Disqualifikation von Anna-Odine Ström. Und ich kann euch versichern, ich war Silvester stocknüchtern und habe mich aber trotzdem erstmal gefragt, welche Disqualifikation bitte? Und habe dann da reingelesen und es ging eben um eine Sohleneinlage, die in einem ihrer Socken gefunden wurde und deswegen wurde über 3,5 Stunden nach dem Springen das Ergebnis nochmal geändert. Und diese Sohle an sich wäre nicht das Problem gewesen, wenn sie sie einerseits nicht ihrer Socke getragen hat, weil das laut Reglement tatsächlich nicht erlaubt ist. Das hat mich auch verwundert, weil da habe ich noch nie von gehört, dass man eine Sohle, wenn man Schuhe trägt, in der Socke trägt. Und andererseits, wenn die FIS von dieser Sohle gewusst hätte, denn um eben diese besonderen Einlagen benutzen zu dürfen, hättest du eine Ausnahmegenehmigung dir einholen müssen. Und das hat der norwegische Skiverband, bis es diese Disqualifikation gab, eben versäumt, was mich auch sehr verwundert hat. Der Christian Meyer, der Nationaltrainer, hat sich dann noch dazu geäußert und meinte, ja, sie braucht diese Einlage eben, seitdem sie sich in Engelberg damals so schwer am Knie verletzt hat, was dann wiederum auch in einem Hüftschiefstand resultiert, was ja, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich ist unter Skispringern, soweit ich das weiß. Und jetzt hat gestern Abend noch Matthias Haferle klargestellt, dass sie diese Sohle benutzen darf. Sie muss sie allerdings, so wie ich das Prinzip von Sohlen auch verstehe, zwischen der Sohle des eigentlichen Schuhs und der Socke platziert werden, also nicht in der Socke, weil es sonst eben dazu führt, dass sie eben bei dieser Berechnung, der Schuh darf ja auch nur eine maximale Höhe haben, da eben einen Vorteil erlangt. Es ist alles sehr, sehr kompliziert, aber man muss, glaube ich, da den Spekulationen, dass es sich da um Betrug handelt, um wissentlichen Betrug, mal einen Riegel, vorschieben, weil das war ja auch wieder zu lesen, leider.
Ja, ich habe es ja auch nur Schlagzeilen gelesen, aber das haben die jetzt schon wieder gemacht. Es kann ja nicht sein, gerade nach dem, was letztes Jahr war. Und klar wird auf die Norweger vielleicht nochmal mehr geachtet als auf andere Nationen. was man ja natürlich jetzt mal auch objektiv wieder betrachten sollte, aber ja, gebranntes Kind ist eben gebranntes Kind. Dann habe ich es aber gelesen oder habe meinen Teil schon so mir gedacht, naja, gut, ich hatte früher auch Einlagesohlen drin. Früher hat man es einfach gemacht, sich gar nicht Gedanken gemacht, dass man jetzt betrügt, sondern weil man eben, was weiß ich, einen Plattfuß hatte oder durch eine Verletzung oder ich musste auch, wo ich verletzt war, ich habe einfach meine Ferse nicht mehr so weit runter bekommen wie rechts, brauchte auch einen Keil hinten drin oder hat es eben noch keinen interessiert. Manche haben vielleicht schon Sohlen drin gehabt, die haben wirklich damit betrogen, wegen Schrittlänge. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht bei mir. Ich verstehe es bloß nicht nach dem Ganzen, was eben war. Und ich weiß, ich mache, also die werden ja das Regelwerk alle gelesen haben. Dann gehe ich doch auf Nummer sicher. Und wenn ich nochmal zu dem Kontrolleur gehe und sage, hier, wir haben aber im Schuh noch was, ist das in Ordnung? Oder in der Socke. Aber vielleicht haben sie sich auch gedacht, gut, die Einlage ist ja nur eine Socke, nicht im Schuh, deswegen haben sie es dann vielleicht gar nicht gemeldet. Das könnte mir jetzt noch die einzige Erklärung sein, dass sie gesagt haben, sie haben ja den Schuh zur Kontrolle gegeben und waren sich dessen dann vielleicht wirklich gar nicht so bewusst, dass es ja an der Socke ist. Darf eigentlich nicht passieren, hat ja auch eine sehr gute Platzierung gekostet. Und was eben schade ist, dass eigentlich nach 3 Stunden das Ergebnis nochmal durcheinander gerüttelt wird und das ist eben wieder nicht gut für den Sport, muss man auch sagen, weil das irgendwann unglaubwürdig ist, weil man sich gar nicht mehr sicher sein kann. War ja schon mit Timmy Zeitsch leider wieder auch, gerade in Oberstdorf, kein Paradebeispiel, wo jeder dachte, das sind jetzt die 3 Sieger. Und dann ein paar, weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, auf einmal nicht mehr, weil ich habe es zum Beispiel nicht mehr im Fernseher gesehen, dass der Timmy Zeitsch disqualifiziert worden ist. Weil irgendwann schaltet man ja auch mal ab, wenn man noch was anderes vorhat. Und das finde ich eben schade, dass das dann immer im Nachhinein, wo eigentlich das Ergebnis schon feststeht, das hat wieder so ein bisschen den bitteren Beigeschmack. Und gespannt ist natürlich, wie sie es jetzt hinbekommen mit der Höhe. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Sohle ist. Also du hast es ja jetzt gut erklärt, dass es zwischen Schuh und Socke sein muss und nicht in der Socke drinne. Aber dann kann natürlich wirklich wieder der Schuh zu hoch sein. Und die Schuhe kommen ja von der Stange, mehr oder weniger. Weiß nicht, ob sie dann nochmal eine Spezialanforderung kriegt, weil du kannst ja nicht einfach sagen, oh, jetzt schleife ich mal was von der Hacke hinten ab beim Sprungschuh.
Ich
Was da
weiß jetzt
dann für
auch.
eine Regelung stattfindet. Und dann ist ja auch, wenn ich den linken Schuh oder den rechten, ist ja jetzt egal, runternehmen würde, dann bringt mir auch wieder nicht die Einlage was, weil dann ist der auch wieder tiefer als der rechte. Also ist ja auch, also geht ja fast gar nicht. Also ja, das müssen die jetzt untereinander klären. Aber nur mal zu zeigen, wie kompliziert das auch ist, zu sagen, dann tue ich einfach den Schuh runternehmen. Aber dann habe ich ja den Effekt nicht mehr mit dem Schießstand. Also.
Ja, das ist sehr kompliziert. Ich wäre jetzt auch neugierig gewesen, wie Sie das denn gestern gelöst haben beim Wettkampf, aber da habe ich leider keine Infos zu. Also weder habe ich sie bekommen, noch habe ich sie gefunden. Also das, aber bleibe ich auf jeden Fall dran an dem Thema. Das wollte ich dazu noch sagen. Und ja, irgendwo ist es, glaube ich, auch am ehesten mit Gedankenlosigkeit zu erklären, weil es ziemlich verbreitet ist, dass man eben Einlagesohlen benutzt, nur halt eben nicht im Socken, sondern eben unter dem in dem Socken eingekleideten Fuß.
Habe ich so auch noch nie gehört, dass man das so macht, aber ja, wird schon ihre Gründe gehabt haben.
deswegen sind sie ja überhaupt erst drauf gekommen. Ansonsten wäre das ja gar kein, hätten sie ja nichts zu beanstanden gehabt, wenn sie einfach stinknormal die Einlagesohle so benutzt hätte, wie man Einlagesohlen normalerweise benutzt.
Ich könnte mir
Dann
halt
wäre
vorstellen,
es
mit der
okay
Socke,
gewesen.
man muss sich vorstellen, der Sprungschuh, weil ich musste auch früher, also man darf ja den Schuh, glaube ich, nur 2 Zentimeter größer haben als der Fuß. Darf doch der Schuh sein.
Das weiß ich nicht, ob das noch
Ja, ich glaube,
aktuell
so ist die
ist.
Regelung, weil wir wurden dann, und meine Füße, also ich brauchte immer 2,5 Nummern größer in meinem Sprungschuh, weil ich relativ breiten Fuß vorne habe, dass ich Platz habe einfach. Aber der Sprungschuh ist halt so, wenn du reingehst, hast du wie so einen Hohlraum hinten zu dem Schaft. Und den haben wir dann immer ausgeglichen haben da halt was gebastelt, reingesteckt, dass der Schuh dort gemessen wird mit dem Keil, sage ich mal, dass die Lücke nicht ist, der Hohlraum, weil der Hohlraum bringt dir ja nichts. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt eine Einlagesohle macht, dass die Sohle in den Hohlraum rutscht und gar nicht dorthin kommt, wo sie hin muss, also an die Ferse oder wo sie das braucht. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass sie die Einlagesohle in der Socke trägt, dass das wirklich an dem Punkt ist, wo sie, also das müsste man mal grafisch darstellen, das ist jetzt wirklich schwierig, nur über, jetzt wie wir es eben machen, über das Podcast zu erklären. Aber das ist wie so ein Hohlraum hinten an der Hacke, kann man sich erklären. Die Hacke liegt halt nicht ganz hinten am Schuh an. Das geht ja gar nicht durch die Neigung von dem Schaft, wenn man mal so einen Sprungschuh gesehen hat. Ist halt nicht wie so ein ganz normaler Schuh. Und wenn man jetzt eine Einlagesohle reinmachen würde mit einer kleinen Erhöhung, liegt die Einlagesohle vielleicht in dem Hohlraum, aber deine Hacke liegt da gar nicht drauf.
Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Die Regel ist tatsächlich noch aktuell, also plus 2 Zentimeter stimmt immer noch. Und
Und das
weil
ist
wir
nicht
gerade
der
bei das.
Hohlraum schon dann, wenn du da reingehst mit dem Messgerät.
Ja.
Das Messgerät misst halt den Hohlraum mit. Also sind es nicht nur 2 Zentimeter, sondern das ist vielleicht sogar nur noch 1 Zentimeter. Und wenn du da ein bisschen
Hm,
Probleme hast mit der Enge
verlierst du
vorne,
was,
genau.
ja. Ja. Es steht hier auch noch, dass die Dicke der Sohlen nicht mehr als 40 Millimeter sein darf. Und die, sag schon, die gesamte Sohle, die gesamte Höhe der Schuhsohle und das, im Englischen heißt es
Ja, das
Binding
System,
genau, das
Bindings, genau, mit dem Keil
Bindungssystem
hinten drauf.
darf nicht mehr als 50 Millimeter sein. Das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen.
Genau, das hat nämlich auch eine Norwegerin jahrelang, die kam damit zurecht. Wir haben es auch probiert. Ich kam überhaupt nicht mit zurecht mit einem hohen Schuh. Die haben den hinten extrem hoch die Sohle gemacht und dadurch konntest du halt extrem gut deinen Schritt rausholen. Aber dementsprechend sagst du auch in der Antwort Bescheid. Das haben eine Saison, wo ich mich dann auch verletzt habe, alle deutschen Springerinnen springen müssen und ich habe irgendwann zur Karina gesagt: Jetzt tu den Schuh weg. Nimm deinen normalen Sprungschuh wieder, lass die blöde Schrittlänge und dann hat es nämlich auch wieder funktioniert. Das war in der Saison, wo es insgesamt nicht gut lief für die Deutschen. Weil man halt auch gedacht hat, man holt jetzt Schrittlänge raus, aber
Ja,
ja. Und das war auch ein bisschen mein Verhängnis in der Saison, dass ich nicht in Fahrt kam, weil wir eben erstmal den Schuh springen sollten. Und das war aber damals kein Betrug, also will ich jetzt auch nochmal sagen, das war damals nicht vorgegeben. Das
Ja.
war nur clever genug von den Norwegern, das eben für sich zu nutzen. Die kamen auch zurecht damit. Ja, dass das jetzt nicht, die Regelung kam eben danach erst.
Aber es zeigt sich mal wieder, nur weil es für den einen oder die eine funktioniert, heißt es nicht, dass es für einen selber auch klappt. Und
Ja, man sieht es ja
es
beim Dom Preot. Sie sagen ja alle, der trägt ganz normale Socken, der bindet seinen Schuh kaum. Also ich wäre aus dem Schuh rausgefallen, so ungefähr. Sie sagen
eigentlich
ja,
so
das
wie
hat ja,
Badelatschen trägt er seine
ja, das hat
Schuhe,
ja der Markus Eisenbichler ganz gut erwähnt, wo er mitkommentiert hat bei Eurosport.
ja.
Ja, trägt stinknormale Socken, jeder trägt eigentlich seine Skisocken bis fast übers Knie, was auch
Ja.
angenehmer ist. Und er, ja, so ungefähr hat, dass er überhaupt einen Schuh zumacht. Und das
Ja.
funktioniert, glaube ich, nur bei ihm.
Mir fiele jetzt auch kein anderes Argument ein, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde sagen, die Vorschau auf den nächsten Frauenweltcup machen wir dann, wenn wir unser Fazit zu Innsbruck ziehen, weil der Weltcup ja dann auch erst parallel zu Bischofshofen stattfindet. Das heißt, die nächste Folge kommt auf jeden Fall noch vorher raus. Die Frage ist, liebe Uli, nominieren wir noch eine Adlerin der Tunheitstour? Die offensichtliche fällt irgendwo so ein bisschen weg, Zheng Ping, weil sie jetzt einfach auch zu gut war. Und ich tue mich ehrlicherweise schwer, eine andere zu finden. Oder möchtest du deine Vereinskameradin nominieren? Das würde ich dir natürlich gestatten.
Ja, also es sind so ein paar, bin auch ehrlich, ja, ein bisschen schwer tue ich mich auch. Nehmen wir jetzt das Gesamtergebnis oder?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Wir rechnen beide springen zusammen.
Ja, dann nehmen wir unsere neue deutsche Hoffnung, auch aus Einburger Sicht, dass sie den Adler der Woche bekommt auf jeden Fall.
Okay, dann gratulieren wir Julina Kreibich nicht nur herzlich zu ihren ersten Weltcup-Punkten als 26., die sie ja noch gewonnen ist in Garmisch-Partenkirchen nach der Disqualifikation von Anneliese Ström, sondern eben auch zu Tunheitstour Rang 35 und ihrem ersten Adler der Woche. Hast du dir verdient, liebe Julina, falls du das hier hörst. Ja, dann würde ich sagen, wir hatten viel aufzuarbeiten. Wir hoffen, falls es noch Fragen von euch da draußen gab, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es ist ja auch nicht immer einfach, das in der Kürze der Zeit angemessen aufzubereiten. Aber mir hat es auf jeden Fall wie immer großen Spaß gemacht. War eine schöne erste Folge in diesem Jahr. Und deswegen sage ich vielen herzlichen Dank, liebe Uli, dass du heute mit dabei warst.
Ja, gerne. Schön, dass ich den Neujahrstart auch unserer Podcast-Folge so gestalten konnte. Und ja, tut mir auch leid, wenn jetzt vielleicht manche zu kurz gekommen sind. Ich habe jetzt auch nochmal ein Ergebnis geguckt. Man hätte schon noch über den einen oder die andere sprechen können, aber ich denke, im Laufe der Saison kommen wir noch dazu. Und ja, es war jetzt einfach so viel wieder drumherum auch passiert. Ich denke, das wird jetzt in den nächsten Podcasts dann auch wieder ein bisschen einfacher sein, das zu bündeln, alles was geschehen.
So ist es, kann ich mich dir nur anschließen. Dann wünschen wir euch viel Spaß mit der Quali und dem Springen am Bergisel. Hören uns danach wieder und bis dahin gilt noch, wie immer, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.